Penta Radio. Heute entführen wir euch auf die Wolke des Rechnens. Macht lauter, sodass es eure Nachbarn hören. Und hört einfach zu. Computing, was so sich dahinter verbirgt und was da alles so gibt und wie das so funktioniert. Wir fangen aber immer so an wie ja, jedes Mal. Wir machen so ein bisschen News-Rückblick, was so war im letzten Monat. Und na, steigen auch gleich ein.
Na Moment, wir wollen unsere Hörer natürlich auffordern, wenn ihr uns was zu sagen habt, dann könnt ihr direkt ins Studio telefonieren unter der Nummer 0351 für Dresden und nimm mal deinen Kopf bitte da. 32054711.
Ja, wenn ihr nicht so schnell mitschreiben konntet, kollerradio.net.
Org.
Org.
Mhm.
Ja. Ich habe heute net oder Org. Ja, egal. Also Org, da findet ihr natürlich auch die Telefonnummer. Und ja, versucht's mal mit anrufen.
Ja, was ist denn passiert?
Was ist denn so passiert? Lustig fand ich, fangen wir mal so ein bisschen bei Politik an, überm Teich. So ein paar Zahlen, die ich auf Slashdot gefunden hatte. Der Clinton, der hatte wohl 32 Millionen E-Mails in seiner Amtszeit generiert. Das war eine lustige Zahl.
Waren das Werbe-E-Mails?
Keine Ahnung, ob die das Spam mitzählen oder nicht. Spam ist ja auch tierisch runtergegangen, oder? Also seitdem.
Ja, da haben sie wohl einen Provider runtergenommen.
Ja, aber das war, glaube ich, schon, das ging, glaube ich, schon vorher. Also ich denke ja, das hängt auch mit dieser ganzen Finanz- und Wirtschaftskrise zusammen. Die haben vielleicht gar nicht mehr so viel Geld für Spam. Naja, auch mal eine gute Entwicklung zumindest. Und das Witzige ist jetzt aber, der Bush hat 50 mal mehr Daten generiert. Also insgesamt müssen die jetzt 140 Terabyte an Daten wegspeichern.
Oder wegschmeißen, wie man das bei einem Regierungswechsel so tut.
Naja, das ist noch eine andere Sache. Also die vermissen ja auch zwischen März 2003 und Oktober 2006 ein paar Millionen E-Mails. Und trotzdem haben sie es noch auf 20 Terabyte alleine an E-Mail-Sachen geschafft in der Zeit. Aber wahrscheinlich haben die irgendwelche Bilder in der Signatur.
Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht schicken die auch immer HTML-Mails.
Genau, oder irgendwie noch ein anderes Bloat-Format hier mit RTF oder so. Ja. Wo wir gerade bei den Amis sind, es gibt eine neue Spiele, Software-Schmiede, und zwar die US Army, die investieren jetzt 50 Millionen in Spiele, weil wahrscheinlich...
Aber die hatten doch vorher schon America's Army draußen.
Ja, aber jetzt also nochmal 50 Millionen drauf, wahrscheinlich ist das alles noch nicht realistisch genug oder, ja, keine Ahnung. Also, was denen da an bisherigen Spielen nicht richtig gefällt.
Apropos Spiele, von der Blender Foundation, also diese tolle Retracer, diese freie, gibt es nach den zwei Filmen Elephant's Dream und Big Bug Bunny jetzt ein Spiel, das ist fertig geworden. Nennt sich Yo Frankie. Und wir haben vorhin mal auf YouTube geschaut, da gibt es schon so ein kleines Video, wie man das spielt. Das ist echt hübsch gemacht. Man rennt da mit einem Flughörnchen rum und ist frei.
Ja, und man kann dann Schafe durch die Gegend werfen und echt niedlich. Lohnt sich anzugucken.
Nochmal, wie ist das Ding?
Yo Frankie.
Findet man sicherlich bei der Suchmaschine der Wahl. Cool.
YoFrankie.org.
YoFrankie.org, ja. Ja, ja, wir hatten aber, also ich habe hier noch mehr so zur US-Politik. Der Obama, der ist zwar nicht bei der Telekom, sondern bei Verizon. Und trotzdem ist irgendwie rausgekommen, dass die Verbindungsdaten von seinem Handy geleakt sind irgendwohin. Aber alles nicht so schlimm, weil ich glaube, der hat das für, ja, irgendwas doch dann nicht benutzt oder so. Also es ist echt krass, was da so passiert. Und,
ja, aber das ist doch nicht das erste Mal bei Verizon.
Nee, natürlich nicht. Aber irgendwie, weiß nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass bei solchen Typen das zumindest so publik wird. Also dass da das ganze Netz drüber berichtet, dass die im Prinzip wie die totalen Deppen dastehen.
Naja, die Engländer waren gerade auch überrascht, dass Tony Blair vom NSA ausspioniert wurde. Ja. Weil das ist doch die Achse des Guten.
Komisch, und der hätte immer ja gesagt zu einem.
Mhm.
Ja. Naja, die anderen, die so gerne rumspionieren, der Rosa Riese aus Deutschland, die machen auch von nichts halt, ne? Die haben ja selbst die Kinder von ihren Vorstandsmitgliedern ausspioniert. Also wahrscheinlich dachten sie, dass dann die Leute da irgendwie vorsichtig wären und das Handy von Kindern benutzen oder also irgendwie ist, ja, aber da sieht man mal ganz deutlich, dass wenn man da einmal anfängt mit so einem Zeug, dann ist eben kein Halten mehr. Also wenn dann der Damm gebrochen ist, dann, ja, da schnüffelt man halt selbst noch den Kindern hinterher.
Ja, und jetzt machen sie ja auch das neue D-Mail.
Ja, das wurde ja auf dem tollen jährlichen IT-Gipfel beschlossen, wo sich die Regierung mit der Wirtschaft trifft und
genau, mit den über Subventionen verhandelt.
Genau. Ja, da gibt es einen schönen Rand von Markus Becketal von Netzpolitik.org dazu. Dass man doch in den letzten Jahren dann endlich mal den Bundesdatenschutzbeauftragten eingeladen hat und dieses Jahr sogar ein paar Blocke, damit es halt, ja, damit der Anschein geweckt wird, dass dann doch da unparteiische Leute teilnehmen und nicht nur Firmen und Politiker.
Natürlich, ja.
Ja, und heraus kommt dann ein Service, wo man bald für seine E-Mail Porto zahlt, wie beim guten alten Brief.
Genau, das war ja der Superknaller dabei. Ja, naja.
Ja, Verschlüsselung geht auch anders.
Kann man echt nur beglückwünschen, die Leute. Ja, T-Mobile, vielleicht rennen wir dann mal eine Runde über Telefone. Ich meine, da gab es ja auch, da kommt man ja auch aus dem Lachen nicht mehr raus. Das Google-Phone, da konnte man Reset eintippen.
Ah,
Oder Reboot oder sowas. Das ist ein SMS, drückt da Enter und dann bootet das Ding neu. ja, und für iPhone-Nutzer, das ist jetzt, habe ich irgendwie doch wieder mit dem Firmware-Update behoben. Aber da gibt es irgendwie so einen Tell-Link, den man auf seiner Webseite machen kann. Ja,
ach ja, und dann ruft das Ding an und man kann es nicht abbrechen.
Dann ruft das Ding eben einfach an. Ich meine, es ist ein guter Service für diese ganzen Pornoseiten. Ja, die müssen nicht mehr warten, dass man da irgendwie Kreditkartennummern oder sowas eintippt. Das machen die dann gleich einfach so. Tja.
Wollen wir erstmal ein bisschen Musik hören?
Vielleicht machen wir das andere Ding noch. Mhm. Neue Hashes braucht das Land. Es gibt zurzeit wieder so eine...
Ah ja, die Suche nach SHA3.
Genau, so eine Ausschreibung sozusagen vom, ist gar nicht das NSE, sondern das NIST, also die sich damals schon um die Standardisierung von einem Krypto-Algorithmus gekümmert haben, wo AES rausgekommen ist als Sieger. Und weil es eben doch langsam bremselig wird mit den Hashes, wo immer mal wieder rauskommt, dass also die Schwelle, so ein Ding zu knacken, immer weiter runterkommt. Ja, gibt es ja momentan so ein Ding. Der Schneier hat mir irgendwie mit noch ein paar anderen Leuten was eingereicht.
Ja, es gibt eine ganze Menge Einreichungen, aber nur die Hälfte davon ist öffentlich einsehbar. Das ist so ein bisschen schade. Also ich kenne selber einen, der da was eingereicht hat. Den habe ich vor ein paar Monaten getroffen. Der hat den simpelsten und schnellsten Algorithmus da eingereicht. Der wurde in der Zwischenzeit schon gebrochen, aber er hat ihn wohl jetzt wieder verbessert. Nennt sich Enrupt. Ja, aber die Entscheidung darüber ist erst in 2-3 Jahren. Welche denn dann der finale Kandidat wird.
Ja, wobei es vielleicht nicht schlecht ist, wenn sich die Leute ein bisschen Zeit nehmen.
Ja, natürlich.
Und nicht irgendwie schnell irgendwas beschließen. Na, ich mache doch noch einen. Darauf, wo ich ja gespannt bin, wir haben ja nächstes Jahr, glaube ich, wieder hier eine Bundestagswahl. Und es gibt ja Leute, die rumunken, dass der Obama mit seinem... Was nicht, irgendwie so ein Facebook-Verschnitt irgendwie für seine Anhänger hat er ja da ins Netz gestellt und das war der super Knaller und darüber hat er eben ganz viele Spenden eingesammelt und ich meine, klar, Spenden hat er wirklich viele eingesammelt und viele Leute gebunden.
Ja, auch von Firmen, also ich habe da einen interessanten Bericht gehört. Viele Firmen, die auch sonst immer an die Republikaner gespendet haben, haben diesmal an Obama gespendet.
Ja, die haben wahrscheinlich den Braten in Zeiten gerochen. Ja. Ja, war ja auch nicht schwer rauszufinden, wenn man die Palim da gesehen hat.
Ja, ich glaube, bis auf ExxonMobil, die haben weiter an die Republikaner gespendet. Aber sonst auch die Ölfirmen.
Ich glaube, bei CNN oder irgendwo war das. Die hatten so eine Flash-Grafik, wo man sich das angucken konnte. Ja, egal. Nee, und worauf ich mich jetzt freue, wenn dann die Leuchtturmprojekte da nächstes Jahr hier für die Merkel und so entstehen, wo sie dann auch solche hippen Webseiten machen. Also, das wird
mit dem Charme lustig. Eines Merkel-Videopodcasts?
Genau, mit diesem Charme.
myangelamerkel.de.
Genau.
Jetzt zum Runterholen und Runterladen und so. Apropos Facebook, die haben jetzt gegen Spammer eine 873 Millionen Dollar Klage gewonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da werden Milliarden, da wird man eine Milliarde.
Mal. Facebook gegen die Spammer.
Ja, genau, Facebook gegen die Spammer.
Ja, weil, hoffentlich haben die so viel.
Sind wohl zwei
Spammer. Ja, doch, ich glaube, die haben so viel. Also, die haben jetzt erst 500 Millionen für Twitter geboten.
Die Spammer.
Nein, ja. Facebook.
Nee, aber.
Ja, nee, aber das finanzieren die da draus dann bestimmt.
Die Spammer sollen ja diese knapp Milliarde da abliefern.
Aber Facebook ist noch um einiges schwerer.
Ja, klar. Genau.
Naja, Musik?
Musik.
Musik.
Das letzte Ding war wahrscheinlich in der Konvertierung doch was kaputt gegangen. Oder es ist abgestürzt.
Ja, das Windows-Töne so halt.
Windows-Töne. Also es war, ich weiß gar nicht mehr, da gab es auch irgendwie so eine Art Wettbewerb oder so für mein schönstes Video. Und was der eine eingereicht hatte, war eben genau das Ding. Der hat einfach aus Windows-System-Sounds so ein Ding, das ist glaube ich 17 Minuten insgesamt lang, zusammengemixt. Sehr lustig anzuhören.
Ja, wo wir gerade beim Thema Bundestagswahl nächstes Jahr waren, ist es ja gerade das BKA-Gesetz groß in den Medien. Und da gibt es erschreckenderweise auch eine Grafik zum Abstimmungsverhalten oder zur Meinung der einzelnen Abgeordneten dazu. Und das ist wirklich erschreckend. Außer den Grünen ist in fast jeder Partei ungefähr die Hälfte pro BKA-Gesetz.
Ja, also
also auch die FDP, auch die Linke.
Man muss ja erstmal echt ein ganz großes Lob an unsere Jusos hier in Sachsen richten. Liebe Jusos, wenn ihr uns zuhört, große Leistung. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben sogar bei uns auf der Homepage www.c3d2.de mit verlinkt. Die haben auf ihrem Landesparteitag so einen Antrag eingebracht. Der ist auch dort verlinkt. Der ist auch interessant zu lesen. Also da merkt man, die Leute haben sich schon ein bisschen mit der ganzen Sache beschäftigt. Und im Strich steht da halt drin, also mit diesem ganzen Überwachungskram ist jetzt auch mal wieder genug. Ja, und in Sachsen, man kriegt ja nicht so richtig mit, dass es hier überhaupt eine SPD gibt, weil die ist irgendwie so in der Regierung mit schon, aber ja, ansonsten hört man ja immer nur von irgendwie Sachsen-LB und Leipzig hier, Dings darum ist da Skandal und so und A72 und ansonsten immer, ne, ist ja also sehr, sehr stark hier
CDU-lastig.
CDU-lastig, noch vom Bienenkopf her wahrscheinlich. Ja, und da ist es also wirklich richtig schön, mal zu hören, dass es ja auch eine SPD gibt, die dann, weil sie halt in der Regierung ist, zumindest erzwingen, oder was soll erzwingen, also ja doch schon erzwingen kann, dass im Bundesrat Sachsen sich dann eine Stimme enthält. Und das war so die letzte Stimme, so die Schäuble hätte noch das BKA-Gesetz gerettet, weil andere Regierungen, interessanterweise, ich weiß gar nicht, wie die sich jetzt entschieden haben, aber Bayern, die haben ja nur auch, ist ja vorbei mit absoluter Mehrheit und haben die FDP da jetzt mit drin. Die werden ja, also die sind ja überhaupt nicht begeistert vom BKA-Gesetz. Und
ja, was ja aber wieder Fraktionsmeinung ist.
Ja, okay. Aber okay, sonst ist Bayern ja. Da denen geht das auch alles überhaupt nicht weit genug mit dem ganzen Überwachungskrams. Egal, und jedenfalls, das war wieder mal so das Zünglein an der Waage und damit ist ja so eine richtige große Debatte wieder öffentlich ausgebrochen. Also es ist wieder überall in Nachrichten gewesen und alle möglichen Leute haben sich wieder geäußert. Und da muss man jetzt auch wieder, ne, SPD auch mal das Lob wieder zurückfahren. Dieser Wiefelspütz ist ja echt der Knaller, der Typ. Das ist ja der mal gesagt hatte, also der hat bei der Vorratsdatenspeicherung nicht mit abgestimmt, weil er gerade irgendwo ja, der war jedenfalls nicht gerade da gewesen, auf einer irgendwo ganz wichtigen Dienstreise. Und der hatte dann auf abgeordnetenwatch.de, auch ganz wichtig, sich das mal anzugucken. Und der hatte dann auf abgeordnetenwatch.de, auch ganz wichtig, sich das mal anzugucken, da hatte er gesagt, ich hätte aber auch dafür gestimmt, selbst wenn es jetzt nicht um Terrorismus gegangen wäre, weil das mit der Vorratsdatenspeicherung, das ist irgendwie, das müssen wir unbedingt haben. Das
ist eine super Sache.
Das ist echt eine ganz tolle Sache. Und ja, und der hat jetzt wieder Sachen so vom Stapel gelassen. Also der Typ ist echt unglaublich. Ja, und da sind wir jetzt gekommen auf die, das war Politbarometer, die haben halt so eine Umfrage gemacht. Und da gebe ich dir recht, da war ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil wenn man sich sonst so mit Leuten unterhält, da kommt ja immer so unterschwellig, naja, also Mensch, also bei der Stasi früher und also, aber heute ist es ja auch irgendwie gar nicht so groß anders. Und das ist irgendwie so die Volkesmeinung, die sich irgendwie bei mir zeigt.
Ja, und die sagen dann auch, wir werden doch eh schon überwacht, da können wir doch nichts mehr machen.
Genau, und dann kommt aber bei so einer Umfrage, wobei man wahrscheinlich wirklich mal gucken müsste, was die im Detail gefragt haben, raus, dass, ja, genau,
die Linken... Ich fürchte, die machen sich gar keine Gedanken darüber, beziehungsweise das sind halt die älteren Menschen, die das mit dem Internet nicht so wichtig sehen. Das ist ja nur eine Mondeerscheinung.
Die sind ja nicht im Internet, sie können ja da gar nicht mitfühlen, vielleicht ist es das.
Ja, also ich meine, guck dir die Politiker an, die sind doch alle längst über 20, über 30, über 40, über 50.
Danke, dass du mit 40 erwähnst. ja, ich meine, okay, das ist ja eine weit bekannte Tatsache, das haben wir auch mit verlinkt, den schönen Morgenmagazin Kinderreporter-Bericht nochmal von unseren Politikern. Die so auf die Fragen wie, was ist ein Browser?
Ja, genau.
Nicht unbedingt jetzt für eine 8-Jährige erfüllende Antwort bereitstellen können. aber ja, trotzdem, ich meine, die Umfrage, die war ja wohl repräsentativ. Und wenn dann rauskommt, dass unter CDU-Wählern war es, wie zu erwarten, natürlich am schlimmsten. Da war also weit über die Hälfte für das BKA-Gesetz. Und ja, mein Linken... Gut, da weiß man nicht im Detail, wer schon früher noch sich sowas früher gewünscht hätte. Aber ja, es ist wirklich erschreckend, dass außer bei den Grünen immer die Mehrheit dafür war. Vielleicht sollte man das einfach nochmal erklären. Also liebe Leute, die ihr das noch nicht verstanden habt mit dem BKA-Gesetz, es wird heute gesagt, das ist wegen dem Terroristen, vor dem wir uns schützen müssen. Wobei selbst dem Schäuble jetzt aufgefallen ist, dass
momentan... Dass ein schlechter Zeitpunkt ist, weil es ja gerade gar keine Terroranschläge gibt und gab.
Na doch, der BND hat doch ein paar gemacht, oder? Also für dir zumindest.
Nee, das ist ja nicht raus,
naja,
was die da gemacht haben. Aber ja, jedenfalls, was ich dazu sagen wollte, Es ist immer so, als erstes wird gesagt, wir schützen uns damit vor den Terroristen oder das ist wegen Kinderporno und sonst was.
Und dann ist der Damm gebrochen?
Dann ist der Damm gebrochen und dann ist in der nächsten Welle die Hartz-IV-Opfer dran und zum Schluss einfach jeder. Und mit der Online-Überwachung...
Naja, außer die Politiker selbst. Also die können mal schön...
Immunität. Genau. Genießen die denn noch Immunität? Ich glaube, bei denen haben sie es nicht aufgehoben, nur bei Ärzten und Journalisten.
Ja, weil...
So die Leute, die umliebsam sein könnten.
Genau, ja. das war so...
Und die Geistlichen, die behalten ihre Immunität.
Ja. Die katholische Kirche, CDU, Amen.
Ja, das war so ein Liebesspruch, dass man halt abwägen muss, der Politiker ist eben doch wichtiger als der Arzt. Und deswegen... Also ist der Politikerimmunität, der ja gar nicht so, also ach, ja, warum, also der muss eben geschützt werden und der Arzt, was hat denn der? Also erstmal gibt es viel zu viele Ärzte, können wir ja nicht alle beschützen und vor der Bewachung und ja, was war denn so ein Arzt? Ich meine,
aber
ist nicht so wichtig.
Ich glaube ganz ehrlich.
Aufgrund des BKA-Gesetzes haben die Ärzte jetzt schon beschlossen, dass sie keine Computer mit Patientendaten mehr ans Internet anschließen.
Gesundheitskarte kommt doch. Also, nun. Aber ich glaube, den Wiefelstütz kann man auch am besten beleidigen, wenn man ihn einfach nur wirklich zitiert, oder?
Genau. Das ist genau wie mit der Fallen in Saturday Night. Den kann man echt nur zitieren. Und ja, bis um es nochmal gesagt zu haben, also solche Gesetze, die werden eingeführt mit, wir schützen euch vor dem Terroristen. Wobei, achso, und da ist übrigens wichtig, auch für die Leute, die es nicht richtig verstanden haben, kauft euch mal die aktuelle CT. Da ist ein Artikel drin vom Professor Fitzmann hier aus Dresden.
Sehr weiser Mann, war auch bei den Datenspuren.
Genau. Und vom OLD. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, und das Fazit von denen ist eben auch, mit so einen Überwachungsmaßnahmen greift man eben nicht den bösen Terroristen, weil den interessiert es nicht, wenn der Schäuble da mitlauscht. Der weiß sich schon zu schützen.
Ja, das ist ja klar.
Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass der Herr Schäuble, weil das Gesetz nicht durchgewunken wurde, ja dann noch die Verfassung ändern wollte, dass die Gesetze im Bundesrat nur noch per Mehrheit beschlossen werden und Enthaltungen als nicht, also einfach gar nicht zählen als Stimmen. Und naja, muss man sich auch mal überlegen, warum das dann unbedingt durchgesetzt werden muss, weil so viele Bundesländer da doch Bedenken gegen haben.
Da macht ja heute leider, ist hier nicht mit im Studio, der junge Mann, der dann solche Meinungen immer versucht hat, ein bisschen zu nullen. Ich halte mal die Meinung dagegen, die ich gehört habe, finde ich auch nicht ganz so doof. Wobei natürlich beim Schäuble, ja, schon vom Timing her ist es unglaublich. Es gibt die Meinung, die ich jetzt nicht unbedingt teile, aber schon verstehe, dass ein Grund dafür ist, dass halt eine Partei, die jetzt in irgendein Landesparlament mit reingekommen ist, mit ein paar Prozenten, gucken wir mal nach Sachsen, die schafft es eben, bundespolitische Entscheidungen zu kippen oder, sag mal, aufzuhalten, ein bisschen zu bremsen.
Ja, ist doch Demokratie, oder?
Na, da kann man sich nur wieder drüber unterhalten, ob das Demokratie ist, dass so eine Partei in dem Landesparlament jetzt auf die Bundespolitik so viel Einfluss haben sollte, weil sie ja eigentlich im Landesparlament sein sollte. Aber unterm Strich natürlich finde ich es gut, also jetzt meine persönliche Meinung wiederum, wenn die politische Landschaft vielschichtig ist und viele Meinungen Gehör finden und auch Beachtung finden und nicht halt nur irgendwie... Eine, die, was weiß ich, weil wir nun mal so ein Rentnerstaat sind, den Rentnern hinterher.
Aber ist es nicht so, dass im Bundesrat, also die Gesetze in den Ländern durch die Mehrheit quasi abgesegnet werden? Und wenn das heißt, wenn eine Koalition ist, das ist ja das Problem jetzt bei der CDU und der SPD. Die wollen sich ja nicht gegenseitig behindern, denn dann wird eben gesagt, wir enthalten uns. Und die kleine Partei, die mit 5, 6, 7% da drin ist, die hat, glaube ich, dann in diesen Entscheidungen auch nicht so viel zu sagen, solange die große Mehrheit dafür ist. Also da, das kann ich nicht so ganz...
Nee, aber die Meinung, wie gesagt, ich sag's nochmal, die ich nicht mittrage, aber trotzdem verstehe, ist, dass eben diese 6-7% Partei in einem Bundesland es schafft, durch das Erzwingen der Enthaltung in der Bundespolitik so ein Ding aufzuhalten. Ich meine, da müssen wir uns auch nichts vormachen. wenn es jetzt im Bundesrat erstmal nicht durchgeht, da wird nur ein bisschen nachverhandelt und dann stellt sich wieder jemand hin und präsentiert irgendwie so einen Schwachsinn, wie das mit diesem, muss man auch nochmal mit erwähnen, Fefeblog war das, verlinkt. Es gibt ja diesen Wochenrückblick auf Heise 4xW von Heil Faber.
Was wird?
Genau, und der hat versucht, den Datenschutzbeauftragten vom BKA mal zu interviewen. Ja, es ist ihm nicht gelungen, weil der Mann ist entweder so geheim, dass er mit niemandem reden darf, oder wie halt Pfeffer vermutet, den gibt es jetzt noch gar nicht so. Aber das ist halt die Position, die halt uns vor Willkür beschützt. Ja, und das muss man eben auch nochmal dazu erzählen zu diesem BKA-Gesetz. Wenn man solche Gesetze macht, dann sollte man noch wenigstens darauf achten, dass man sowas auf viele Schultern verteilt. Das heißt, die Verantwortung für Überwachungsmaßnahmen durch mehrere Instanzen absegnen lässt. Und deswegen ist der Richtervorbehalt eigentlich so und so nur eine Farce. Aber wenn man selbst den noch
abschafft,
dann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Und
der Richtervorbehalt sollte ja von einem Datenschutzbeauftragten der Behörde durchgeführt werden.
Genau, also
hinter verschlossenen Türen.
Der, ja, na, das wird.
Aber nur, falls es dann eine
Falls Frage der Richter gibt. Nicht gerade nicht da ist, also Wochenende ist und.
Auf Klo.
Nee, das war glaube ich, bei Gefahrenverzug. Also irgendwie 3 Tage lang können die rumschnüffeln, ohne dass ein Richter fragen müssen. Und wenn sie sich jetzt nicht ganz sicher sind, ob das jetzt irgendwie private Daten sind, dann. Ja, dann sollen sie ihren Datenschutzbeauftragten fragen, der schwer erreichbar ist. Ja, naja. Also BKA-Gesetz ist echt ein Knaller.
Also ich glaube zu wissen, was der Datenschutzbeauftragte beim BKA macht. Das ist der Typ, der im Keller steht und immer die große Papierbatze in den Reißwolf schmeißt.
Ja, genau. Vielleicht ist es der.
Der Bandroboter.
Ja. In 36 Meter Tiefe. Okay, BKA-Gesetz. Lustige Politiker in Deutschland gab es noch von Linken.
Genau.
Wie hieß denn der?
Lutz Heilmann.
Lutz Heilmann hat sich ein super Ei ins Nest gesetzt. Und zwar fand er seinen Wikipedia-Artikel nicht so toll. Und hat er erstmal gerichtlich erwirkt, dass Wikipedia.de
gesperrt wird,
das heißt aus dem DNS ausgetragen wird, oder wie
haben sie
das überhaupt gemacht? So, und dann ist natürlich für alle Leute, die jetzt nicht wissen, dass man unter de.wikipedia.org genau dasselbe nach wie vor erreicht, mit Wikipedia erstmal Schluss. Und das ist ja eine von den Top 10 Seiten überhaupt im Netz. Und fragen sich dann viele Leute, warum ist denn das jetzt nicht erreichbar? Ach, weil dem sein Wikipedia-Artikel nicht gefällt. Und ich weiß gar nicht, das ging gar nicht. Bei der Stasi hat er nichts zu nörgeln gehabt, sondern es war irgendwie noch ein anderes Detail, was er in seinem Lebenslauf nicht richtig wiedergespiegelt sah.
Engagement in der Schwulenbewegung?
Naja, kannst du ja nochmal.
Ja, ich recherchiere mal kurz.
Nochmal mit nachlesen. Ist natürlich als Superbumerang zurückgekommen. Erstmal hat seine Partei dann gesagt, oh, also das ist jetzt doch nicht das, was wir wollten. Und ja, es ist wirklich ein bisschen schwer zu verstehen, wenn sich Parteien wie die Linken natürlich einsetzen gegen Überwachung und so ein Zeug. Ja, und dann aber wieder ihre eigenen Mitglieder solche Dinger werfen, da mit Wikipedia sperren.
Ja, aber man muss das schon ein bisschen positiv sehen. Also die Spenden an die an den Wikimedia e.V. Deutschland, heißt der, glaube ich, oder Wikimedia Deutschland e.V., sind von 2.000 Euro pro Tag auf 16.000 Euro pro Tag geschossen. Und die Leute, die da spenden, können natürlich immer Kommentare abgeben und die waren dann entsprechend gegen Zensur und danke Lutz Heilmann.
Ja, okay, dann sollte Wikipedia eigentlich dann doch dankbar sein, dass es mal wieder so einen Typen gab. Ja.
Sollen wir erstmal eine Musik spielen und dann. Ja.
Es gibt noch ein paar mehr News. Ja, zum Beispiel
noch mehr News.
Die Blu-ray-Disc ist jetzt lesbar mit freier Software. Also wie ist es denn immer mit DVDs und Blu-rays und HD-DVDs? Die sind ja verschlüsselt. Wenn ich jetzt ein Betriebssystem benutze, wo ich als Nutzer mir alle Programme angucken kann im Quelltext, wo ich die volle Kontrolle drüber habe, wie Linux zum Beispiel, dann ist es ja schlecht, wenn ich in das Abspielprogramm für eine DVD oder Blu-ray schaue und da sehe, wie man den Schlüssel anwendet und mir dann die Scheiben kopieren kann. Oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, deswegen, ja, also das wollen die nicht, ne?
Genau. So, und bei der Blu-ray gibt es jetzt wieder eine neue, stärkere Verschlüsselung, basiert sogar auf AES. Und die Leute haben den Code in eine virtuelle Maschine geladen und sich dann angeschaut, was dabei rauskommt und was rauskommen müsste und das analysiert. Und mittlerweile haben sie wohl geschafft, den Schlüssel zu bekommen und den Algorithmus zu reverse-engineeren.
Ja, ich kann mich erinnern, als es noch diesen Formatkrieg gab, also als es noch nicht raus war, dass Blu-ray gewinnt, da sind ja dann solche Keys doch immer mal wieder geleakt.
Ah, ja. Das sind die Benutzer von der Dick-News-Community, haben den Key gepostet und der Key wurde dann von den Betreibern immer wieder entfernt. Und dann haben die Nutzer das als HTML-Color-Codes und als Bilder und was weiß ich noch gepostet.
Genau, weil natürlich so ein Format nur dann erfolgreich sein kann oder wenn es darum geht, dass es zwei rivalisierende Formate gibt, dann wird sich wahrscheinlich das, was nicht kopierbar ist, dann doch nicht so gut zumindest durchsetzen gegen das andere.
Aber das ist doch komisch, die Blu-ray hat sich doch durchgesetzt. Und bei der HD-DVD war der Schlüssel als erstes offen.
Ja, klar, da kommen oft mehrere Sachen rein, aber bei der Blu-ray, glaube ich, war der auch bekannt dann.
Ah.
Weiß ich jetzt auch nicht ganz genau, aber...
Warum haben wir das in den News stehen?
Will ich meinen. Ja, ist auch Sachen von gestern. Ja, wenn wir schon über freie Medien reden, Monty Python... Die haben jetzt einen eigenen YouTube-Channel aufgemacht mit der Ansage, sie hätte es angekotzt, dass das Zeug, was sonst so im Netz rumgeistert, von so einer schlechten Qualität gewesen wäre, dass sie das mal ändern müssten. Und da zeigt sich eben auch, wenn man nicht ganz so verkniffen mit so einem Zeug umgeht, dann steigern sich plötzlich auch die DVD-Verkäufe. Also die haben, was jetzt nicht mehr ganz genau, müsste man nachgucken hier, aber trotzdem einen riesen Umsatzplus gemacht. Also hier stand in der Meldung drin, auf der Amazon-Rangliste sind sie um 740 Plätze nach oben geschossen. Ah ja, und auf Platz 5 sind sie gekommen.
Nicht
mit irgendwie so einer DVD.
Monty Pythons, die Erfinder des Spam.
Genau, Spam, Spam, Spam.
Genau, also den Sketch findet ihr da bestimmt auch, weil ist somit der bekannteste.
Bleiben wir bei Medien? Unser aller Lieblingspodcaster Tim Pritloff möchte mit Chaos Radio Express weitermachen und möchte dafür im kommenden Jahr durch ganz Deutschland geistern und immer neue Interviewpartner suchen und sucht dafür Spender für eine Bahncard 100.
Ja, und vielleicht, wenn er die hat, kommt er ja mal zu uns. Also, wenn ihr ihn mal hier hören wollt, könnten wir ja mal schon mal für die Bahncard zumindest spenden.
Ja, also für die Leute, die es nicht kennen, also Chaos Radio ist ja wahrscheinlich jedem Begriff. So grob gehören wir ja auch zu der Chaos Radio Family. Ja, und da gibt es halt so ein, angefangen hatte Tim das ja als so ein Ding, dass er neben Chaos Radio irgendwie noch spezielle Themen so behandelt, in so einem Ding, was es halt nur im Netz gibt. Und
das ist noch gar nicht lange her, dass er es angefangen hat.
Wobei
er schon 100 Ausgaben davon.
Genau. 100 Ausgaben schon hat und
die sind alle immer mit einem speziellen Thema und sehr, sehr
nett anzuhören. Also ich höre die sehr, sehr gern, die Dinger. Hoffentlich kriegt er es zusammen, die Bahncard.
Die aktuelle Folge ist die Folge 100 und die handelt über das Internet, über die Entstehungsgeschichte. Sehr interessant wieder. Also wir
darüber waren wir aber vor ihm da. Wir hatten auch schon eine Internetsendung.
Natürlich sind
Macht
wir...
Macht das alles nach.
Ja, aber... Ja, ne, irgendwo muss ja auch seine Inspiration herholen. Ja, ja. Okay.
Hack des Monats? Hack des Monats. Zum Thema dann kommen?
Genau.
Na, wir haben über Patente können wir noch eine Reihe...
Patent des Monats noch?
Da gibt es viele Sachen. Dann die Allianz ist auch so ein lustiges Ding. Virales Marketing haben die neu erfunden.
Die haben Gesetze auf USB-Sticks ausgeliefert und dazu Viren gepackt.
Genau.
Also bei einer Versicherungsfirma finde ich das schon krass. Ob die das an die Leute geschickt haben, die ihre IT-Infrastruktur bei ihnen versichert haben?
Vielleicht, keine Ahnung. 20.000 USB-Sticks haben die verschickt und ja, Trojaner mit drauf getan. Patente, die ersten, die da ein bisschen reingezogen wurden, sind OpenMoko. Die haben in mehr oder weniger Nacht- und Nebel-Aktionen ihre Images auf ihren Webseiten aktualisiert. Ja, dann gibt es so ein neues, also was es so für Geschäftsideen gibt, so eine San Francisco-Firma. Die kaufen momentan wie verrückt Patente auf und bieten dann auch irgendwie so einen Patente-Schutzschirm an, unter dem man sich da zurückziehen kann. Also das ist schon echt krass.
Apropos Geschäftsideen, es gibt eine deutsche Supermarktkette, die jetzt auch ein SAP-Notebook anbietet, was ja an sich nichts Neues ist. Aber das Ding ist ein MIPS. Und kostet 180 Euro, also ich will jetzt hier nicht Werbung machen. Aber ich sage da nur Gratulation dazu, mal sich von X86er zu trennen.
Auf der anderen Seite habe ich einen Testartikel dazu gelesen.
Das Ding ist, wäre vor 5 Jahren toll gewesen.
Ja, man kommt wohl auch gar nicht an die Software ran. Also selbst wenn man Lust hat, dann irgendwas anderes auf diesem MIPS zu machen, außer die Programme, die eh schon drauf sind, kommt man wohl nicht an die Shell ran und so.
Naja, irgendjemand wird schon eine Shell finden. Das war bisher immer so.
Dauert dann noch.
Ja, das ist eigentlich immer bloß eine Frage der Zeit. Ja, aber kann man den Leuten bloß gratulieren. Und die ja dann immer ein bisschen komisch in die Röhre gucken, ist Microsoft, die, also wenn man da unbedingt auf so einem Netbook, auch wenn er jetzt eine x86er-Plattform hat,
läuft da kein Vista, aber ich glaube
auch... Das ist irgendwie zu fett und...
Ich glaube für das Ding, wenn es x86 wäre und nicht MIPS, wäre auch schon XP zu fett. Also es ist wirklich 128 MB RAM und 400 MHz CPU und USB 1.1. Huh. Aber es ist nicht x86, das ist toll.
Naja, aber mit dem, da soll ja irgendwie mal wieder ein neues Windows kommen und das soll dann viel schlanker werden. Und
Windows 7. Ja. Soll wohl genauso sein wie XP, nur eben weniger Ressourcen verbrauchen.
Okay, also das wäre dann das erste Windows, was plötzlich mal weniger Ressourcen verbraucht. Ich reite mal auf dem Patent noch ein bisschen rum. Diebold, die uns ja bekannt sind als der Hersteller von diesen
Wahlmaschinen-Hacker quasi. Die machen Wahlmaschinen kaputt.
Ja, die kaputte Wahlmaschinen verkaufen. Die haben jetzt auch ein Patent, was gar nicht klage, aber auf jeden Fall ein Patentverstoß am Hals. Und zwar die verstoßen sie gegen die, nicht Patent, sondern eine Lizenz. Und zwar verstoßen sie gegen die GPL. Weil sie irgendwie GhostScript auf ihren Wahlmaschinen mit drauf haben. Keine Ahnung, was sie mit GhostScript da drauf brauchen.
Den Stimmzettel ausgeben vielleicht?
Genau, vielleicht. Um Stimmzettel in PostScript zu drucken.
Oder die haben die PostScript-Datei schon fertig, die sie ausgeben.
Genau. Ja, bloß dann bräuchten sie, vielleicht ist es bloß ein Alibi. Also, dass sie so tun, wir haben GhostScript drauf, um das PostScript dann doch noch irgendwie zu generieren, obwohl es schon fertig gibt. Naja, keine Ahnung. Also, es ist bizarr. Die Firma, die keine Patente mehr, also sich nicht mehr auf diesem Patentmarkt so rumtummeln will, IBM, denen ist eingefallen, dass man doch am Namen erkennen kann, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädel ist. Und dann dementsprechend das Bildchen, was man da irgendwie in einem Spiel oder in einem Online-Chat sieht, schalten. Also wenn man da jetzt einen männlichen Vornamen eingibt, dann wird ein Junge eingeblendet und bei einem weiblichen Vornamen irgendwie so ein anderes Gesicht.
Wow, ist das revolutionär.
Ja.
Männliche und weibliche Vornamen unterscheiden.
Genau. Und das ist natürlich, das ist es wert, patentiert zu werden. Also das ist Respekt, IBM, Respekt. Ja.
Fertig mit Patenten?
Ich hatte irgendwas noch, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, sonst wird es mir einfallen.
Kommen wir noch schnell zum Hack des Monats? Da gibt es nämlich eine tolle Software. Da muss man nur einen Schlüssel generieren und die Software kann dann aus dem... Quatsch. Man muss einen Schlüssel fotografieren, einen physischen Schlüssel. Und die Software kann dann das Profil des Schlüssels berechnen und dann kann man den duplizieren. Und das Testfoto, was sie da hatten, sah gar nicht so hoch aufgelöst aus.
Cool.
Ja.
Was ich ja lustig fand...
Geht das auch mit Fingerabdrücken? Ich meine, das ist dann bestimmt die Version 2.0 oder so der Software. Man fotografiert seinen Fingerabdruck und der wird automatisch generiert.
Dann das ist bestimmt noch einfacher, weil so ein Fingerabdruck ist ja nicht wirklich dreidimensional.
Ja. Also, macht euch dran.
Andere lustige Sache finde ich auch, dass jetzt Leute anfangen, ihre Autos zu hacken. Also dieser Prius von Toyota, der ist wohl da ein super Beispiel für. Also das ist so ein Hybridfahrzeug und irgendwie läuft da doch immer noch der Motor mit und da wollten jetzt Leute ein reines Elektroauto haben und haben dann da die Firmware geändert. kann man Spaß haben. Achso, falls sich jemand mit OBD2 auskennt, der kann mal anrufen.
Was ist das denn?
Da habe ich letztens eine Software gefunden für das Nokia-Teilchen, wo du, das muss irgendwie eine standardisierte Schnittstelle sein, die es schon ziemlich lange gibt in Autos, die irgendwie überkennen muss oder so, verschiedene Daten abfragt und da gibt es wieder Geräte, die kannst du anschließen und die funken sowas über Bluetooth oder irgendwas anderes weg und du kannst dir halt dann diese Daten aufschreiben und Statistiken über deine Autofahrt oder sowas generieren, also was weiß ich, die halt so verschiedene Daten vom Auto ausgibt, wie Motorumdrehung, Geschwindigkeit.
Über Bluetooth.
Bla bla. Ja. Ja, aber kannte ich bisher noch nicht.
K2K-Kommunikation ist im Kommen. Auf jeden Fall.
Ja, also da muss man ja nicht im Auto sitzen, wenn es per Bluetooth funktioniert.
Genau, wir lassen die Autos einfach per Bluetooth irgendwo hinfahren und dann, ja, was machen wir, wenn wir da sein wollen? Wir laufen.
Ja, dann gibt es noch einige Veranstaltungen, die anstehen.
Mhm.
Nämlich der 25. Chaos Communication Congress vom 27. bis 30. Dezember in Berlin. Von dem ist gestern Abend oder letzte Nacht der Fahrplan rausgekommen. Also die einzelnen Veranstaltungen. Und da sind sehr viele interessante Dinge dabei.
Da muss man auch mal dazu sagen, weil ich das in letzter Zeit wieder häufiger gehört habe, ja, das ist cool, das kann man sich ja auch im Netz angucken. Wenn man dort live vor Ort ist, ist es was komplett anderes. Das ist wie irgendwie ein Konzert, das bringt es jetzt nicht wirklich, wenn man das auf einer DVD hat. Das ist live eben und genauso ist es auch im Kongress. Also da kann man schon hinfahren und so teuer ist es dann auch nicht.
Mittendrin statt nur dabei.
Genau.
Ja, so Eintritt kostet 80 Euro. Und das ist für so eine Konferenz extrem preiswert.
Ja, also bezahlt man für einen Tag irgendwo anders locker ein Tausender. Und für ermäßigt ist es, glaube ich, 35. Was wirklich nicht zu viel ist.
Ja, mehr Informationen dazu gibt es unter events.ccc.de. Und dann gibt es noch eine weitere tolle Veranstaltung nächstes Jahr im August vom 13. bis 16. Das Hacking at Random, ein Camp in Holland.
Genau, das Camp in Holland. Also, ne, ist der Nachfolger von What the Hack. Kann man auch schon mal einen Urlaub einreichen.
Schön. Ja, wir sollten so langsam mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, Cloud Computing.
Genau, ich hätte ja noch wegen Patenten was. Ja. Wir hatten so eine Skype-Konferenz geplant.
Ja, können wir machen.
Kriegen wir die noch hin?
Nur klar. Es hat eben schon im Radio geklingelt, wir haben es nur nicht im Studio gehört. Also nochmal Entschuldigung an alle Radiohörer. Aber jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. Wir brauchen jetzt nur noch die Anrufe. Also, wer Lust hat, einfach... Ah, da kommt schon einer. Kleinen Moment. So, hallo.
Guten Morgen.
Ja, wie geht's?
Ganz gut.
Guten Morgen. Wer ist denn da?
Ich rufe aus Kalifornien an.
Oh, international.
Natürlich.
Ja, guten Abend, Herr Flugke. Erzähl doch mal, was du so erlebst momentan.
Im Moment bereite ich gerade den Dogbot mit vor. Das ist eine Veranstaltung für Leute, die komische Sachen mit Strom machen. Hm. Das ist heute Abend an der Ecke 3. und 20. Straße, wer will.
In welche Stadt?
San Francisco.
Und worauf freust du dich schon ganz besonders beim Kongress, zu dem du ja bestimmt erscheinen wirst?
Auf die ganzen Leute, die hinkommen.
Ah, weil also dabei sein ist wichtig, ja?
In jedem Fall. Und es haben unglaublich viele Leute schon zugesagt, dass sie kommen. Also hier aus den USA rüber nach Deutschland.
Ja, ja, cool. Mein Patenting war, ich habe jetzt eigentlich alles mitgehört, deswegen wird es jetzt vielleicht doch ein bisschen redundant. Grüß dich erstmal.
Guten Morgen.
Du hast jetzt erstmal den Wettbewerb des am entferntesten Anrufers gewonnen.
Juhu!
als zweiter Anrufer nicht schlecht. Ich habe gelesen, dass Mitch hat ja seine TV Begun, muss man ganz kurz erklären, also eine kleine Fernbedienung, wo man irgendwo den Leuten nicht das Licht, aber die Fernseher abschalten kann.
Hatten wir übrigens zu den Datenspuren da. Und das war ganz lustig. Vor der Scheune saßen Leute, die die Fußball-EM oder WM, was war da?
EM.
Geschaut Geppel. Haben. Und wir standen da oben in den Fenstern und haben auch die Fernseher gehalten.
Das muss man da immer machen, wenn der Ball gerade in den Strafraum fliegt, hohe Flanke und dann...
Naja, da habe ich wenig Mitleid, aber was ich echt ein bisschen fies fand, auf dem Kongress hat das Ding ja auch Anwendung gefunden.
Im
oder
Mediamarkt?
Zumindest im Mediamarkt oder Saturn nebenan. Und die Fernseher, das ist glaube ich nicht so wichtig, aber kleinen Kindern, die dort an Spielkonsolen irgendwie ihren Weihnachtswunsch nachtrauern, den Fernseher abzuschalten, das ist schon fies.
Da sind bestimmt Tränen gekullert.
Ja. Na egal, auf jeden Fall hatte Mitch das Ding irgendwie patentieren wollen oder ein Patent beantragt und ihm ist dann aber aufgefallen, dass eigentlich so ein Patent doch eine doofe Idee ist und hat das Ganze wieder fallen lassen. Also Respekt dafür.
Ja, aber das ist schon offen seit Ewigkeiten.
Ja, also wie kommt er eigentlich darauf, dafür ein Patent anzumelden?
Das ist der normale Weg, den es geht.
Ach so.
In den USA. Sobald man ein Patent hat und glaubt, damit Geld machen zu können, rennt man halt los.
Okay, dann verstehen wir das ein bisschen.
Ja, naja, dann wollen wir doch mal ein Thema noch machen heute?
Ja, natürlich.
Klar, dann viele Grüße. Wann kommst du eigentlich zurück? Zum Kongress erst, oder?
Ja, zum Kongress.
Okay. Ah, und erzähl doch mal kurz, wie sind die Hacker so in Kalifornien?
Es ist sehr interessant, weil es geht sehr in diese Craft-Richtung, also in Richtung Handwerk.
Ja, viel Hardware.
Also in dem, nicht unbedingt Hardware, aber auch in dem Hackerspace, wo ich gerade ein bisschen mit rumspuke, sind auch viele Leute vom Burning Man zum Beispiel. Ja.
Die da immer so einen großen Strom anbrennen.
Ja, genau. Und die viele Sachen mit Feuer machen.
Wie oft trefft ihr euch da?
24/7.
Cool. Ja, da scheint eine Menge Power da zu sein.
Ja, ist unglaublich.
Okay, wir wollten aber dann zum Thema kommen.
Ja, dann machen wir trotzdem noch eine kurze Unterbrechung. Und sind dann gleich wieder zurück. Okay, und danke.
Für den Anruf.
Bitte, bitte.
Thank you. but you got to get.
Zurück zu Pentaradio.
Zum Thema
Cloud Computing.
Was ist eigentlich Cloud Computing?
Rechnen über den Wolken?
Ja, damit wird ja so ein alter Menschheitstraum war, Steckdose in der Wand, aus der Rechenzeit kommt. Rechenzeit und Speicherplatz. Und das ist so richtig durchgebrochen seit ein paar Jahren. Das ist also kein, also es ist eigentlich der Begriff ist erst in letzter Zeit aufgetaucht, aber eigentlich haben wir das schon seit ein paar Jahren, seit Breitband weiter verbreitet ist. Und nun kommen so Firmen und treiben das bis zum Extrem, dass sie sagen, wir haben hier in unserer Serverfarm eine Menge Rechenzeit noch über und verkaufen das. Wir haben also nicht mehr nur irgendwie Online-Speicherplatz und Webmail-Systeme, sondern wir können uns richtig virtuelle Maschinen mieten.
Ja, angefangen hat damit, glaube ich, Amazon damals oder Amazon.
Genau. Müssen wir nicht ein ganzes Stück weiter vorne anfangen?
Noch weiter vorne?
Ja, nochmal meine Frage. Was ist eigentlich Cloud Computing? Wie funktioniert das?
Rechenzeit aus der Steckdose.
Weg vom eigenen Rechner.
Du hast nur noch einen Thin Client und benutzt Ressourcen über das Netz.
Ich versuche mal weiter vorne aufzuziehen. Eigentlich ist es ja so, dass ein Rechner heutzutage ziemlich viel Power hat und nutzen tut man es nur in wirklichen Spitzenzeiten. Also was weiß ich.
Wenn der Cursor blinkt.
Genau, wenn der Cursor blinkt, dann hat die CPU ein bisschen was zu tun. Und wenn der Cursor gerade dunkel ist, dann halt nicht so viel. Und da sind halt mal Leute auf die Idee gekommen, dass man ja sowas irgendwie nutzen könnte. Das heißt, ein Rechner alleine packt jetzt nicht ganz so viel und da schaltet man einfach viele Rechner zusammen. Und das ist ja nicht unbedingt jetzt so Cloud Computing, sondern ist eher so Grid Computing oder läuft eher so unter dem Begriff. Also ein Beispiel sind dann irgendwelche Simulationen, irgendwelche Wettersimulationen oder so. Oder wo mir halt das erste Mal über den Weg gelaufen ist, da gab es so eine RC5-Knack-Challenge. Ah. Das ist also Ende der 90er.
Nein, das gab es schon noch eher mit SETI at Home.
Nee, SETI war später. Oh. Da gab es so einen Client, den konnte man sich für alle möglichen Betriebssysteme runterladen und der hatte sich dann, also es ging einfach darum, ein RC5-Stückchen da zu knacken. Das ist so ein Stream-Cipher.
Also eine Verschlüsselung.
Ja, genau, eine Verschlüsselung zu knacken und wo also der eine oder andere dann sagt, ja, also das dauert ja 1000 Jahre, um sowas zu knacken. Und ja, wenn man dann halt 1000 Rechner parallel schaltet, die also parallel anfangen, das Ding dauert's knacken zu wollen, ist dann plötzlich nur noch bei einem Jahr. Ne? Und ja, und so ein Ding war das damals halt. Und derjenige, der da gewonnen hatte, der kriegt dann irgendwie einen Preis, irgendwie, was er auch immer wieder spenden musste. Ja, und damals halt an der Uni und so, der Rechner, der lief so und so und fand ich irgendwie eine coole Sache. Und solche Sachen sind ja dann auch ziemlich aus dem Internet gesprossen. Also SETI-Atom ist eins von den Beispielen, aber ach, da konnte man bei irgendwelchen Medizindingern mitmachen. Und
ja, da konnte man der Menschheit helfen.
Genau. Das Problem war aber bloß meistens mit diesen ganzen Clients, man weiß nicht, was man sich da wirklich runterlädt, weil das alles Closed Source war.
Und ja, die können auch insgeheim Atombomben-Simulationen berechnen.
Genau, sowas. Oder Kryptoschlüssel von Platten, die
beschlagnahmt wurden.
Beschlagnahmt wurden oder sowas.
Jo. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Machen Sie doch mit bei dem Grundprojekt.
Wenn Sie Burgs Festplatte knacken wollen, dann klicken Sie hier.
Also könnte man Grid Computing unter dem Begriff verteiltes Rechnen zusammenfassen und Cloud Computing dann quasi verteilt rechnen lassen, um das jetzt...
Naja, oder sagen wir so, das Ganze noch in eine virtuelle Maschine geschoben, vielleicht so.
Ja. Also quasi, dass die Hardware eigentlich viel größer ist, als man sie letztendlich dann für den Zweck nutzt. Um jetzt mal...
Naja, nein, eher so, man nutzt erstmal ein gewisses Grundkontingent und wenn man dann plötzlich mehr braucht, macht man einen Mausklick und hat dann plötzlich die doppelte Menge an virtuellen Maschinen
aber
und Speicherplatz.
Aber dann ist man doch bei dem klassischen alten Server, den man dann vielleicht selbst verwalten muss.
Nein, sondern man lässt die Software dann automatisch verteilen.
Also man macht das quasi, dass Firmen das anbieten und dann kauft man sich dort ein und bezahlt die CPU-Leistung.
Genau.
Oder halt einen Speicherplatz oder...
Gibt auch verschiedene Konzepte mittlerweile. Also angefangen bei Amazon EC2, was Elastic Computing Cloud heißt, wo man wirklich diese virtuellen Maschinen hat, die dann aber auch halbwegs automatisch verteilt werden.
Ich glaube, da schickt DreamWorks seine Filme hin und lässt die dort rendern.
Mhm. Ein paar Hacker haben auch die OpenSSH-Blacklisten für das Debian-Fiasko dort berechnet innerhalb von einer Stunde statt eben 4 Tagen.
Cool, ist eigentlich ein schönes...
Und es hat ein paar Cent gekostet.
Ein schönes Beispiel, wofür sowas einsetzbar ist. Also es ist... ja, nach oben variable Computerdienste, könnte man sagen.
Ja.
Die sind halt irgendwo, man weiß nicht mehr wirklich, wo das Zeug ist. Man weiß auch nicht, wo die Daten, also das ist vielleicht so eher zur Kritik jetzt, man weiß auch nicht wirklich, wo die Daten landen.
Darauf kommen wir dann später noch.
Achso.
Genau.
Wir haben ja noch viel Zeit.
20 Minuten.
Ein anderer Anbieter ist Google, wo man seine Python-Skripte hinschicken kann.
Ja, die haben ja dieses Django-Framework so ein bisschen runtergestrippt. Und nennt sich App Engine. Mhm. Ne? Also, ne, das ist praktisch
schon... Das ist auch eine nette Idee. Und dann gibt es noch Microsoft mit den Azure Cloud Services, wo man irgendwie einen SQL-Server und Windows Live-Dienste aufgebrummt bekommt.
Das hört sich jetzt alles so an, als ob das so für Firmen ist. Gibt es da auch was für die Privatanwender oder wie kann der Privatanwender das nutzen? Also ich interessiere mich nicht für viel Rechenpower, ich will nur E-Mails schreiben und so weiter und so fort.
Nee, wenn du jetzt einen Blog hast, der ziemlich erfolgreich wird und dein angemieteter V-Server dann wahrscheinlich in der Leistung zusammenbrechen wird.
Wenn du auf Slashdot oder Heise kommst?
Ja, indem du einfach rumflämst den ganzen Tag und viel Zeug
liest. Trackback sammelst.
Und drunter schreibst, proudly made without
PHP, JavaScript, MySQL.
MySQL und sowas. Dann kommst du vielleicht irgendwann mal, oder jetzt, ne, jetzt nehmen wir an, da ist also noch ein bisschen mehr dahinter, außer blankes HTML ausliefern. Halt irgendwie eine kleine Applikation, wo irgendwas läuft, dann kannst du eben jetzt mittlerweile zu so Leuten wie Google gehen, baust es da und die kümmern sich im Prinzip darum, dass dein Rechner unter deiner Applikation halt immer die Leistung zur Verfügung hat.
Es geht also im Endeffekt darum, Dienste anzubieten.
Genau,
und skalierbar.
Skalierbar, genau, das ist der Begriff, wo ich auch hin wollte.
Und der reine Endanwender wird das halt unbewusst nutzen und weiß einfach nicht, wo seine Daten liegen.
Könnte man Dienste wie Google Tabellen und Google Text und so darunter zählen?
Ja, natürlich.
Also es wären dann quasi klassische Cloud Computing Anwendungen.
Naja, es kommt natürlich darauf an, wie die so im Backend ausgelegt sind.
Aber wahrscheinlich benutzt Google ja für sich selbst genau sowas.
Gibt es denn schon sowas, dass jemand zum Beispiel seinen eigenen Rechner eine Art vermietet, wie auch immer, zur Verfügung stellt für eben so eine Cloud und sozusagen man, wie bei dem City at Home Ding, eben sozusagen eigene Ressourcen in den Pool einbringt, den man vielleicht auch mit Freunden zusammen betreibt oder so, um sich da gegenseitig zu beschwingen?
Ist mir nicht bekannt, ist auch ein bisschen waghalsig. So von wer lauscht damit? Ist es verfügbar? Gerade bei diesen Anbietern geht es ja darum, dass es eben hochverfügbar ist, gut angebunden und immer gut qualitativ ist.
Ja, die könnten ja dann diese kommerziellen Dienste von Amazon nutzen. Aber wäre das vielleicht etwas für den normalen Heimanwender, wie wir jetzt hier im Studio stehen, dass wir uns so vernetzen und uns gegenseitig Ressourcen zuschieben?
Die Software gibt es ja bestimmt. Zum Beispiel mit, wie hieß das, OpenMosix, wo man aus vernetzten Rechnern einen virtuellen bauen kann. Aber ja, wie gesagt, die Verfügbarkeit und Netzanbindung ist ja bei den Privatpersonen meist nicht so hoch. Also es kommt natürlich auf die Anwendung an, aber dann wird es bestimmt so in die Richtung verteiltes Rechnen laufen.
Ja, wobei, also das ist halt mit Definitionen und Passwörtern und weiß nicht, ob man sich da jetzt so im Detail drum kümmern kann, aber ein schönes Beispiel ist ja irgendwie DiskCC zum Beispiel, wo du halt dann mehrere Rechner gleichzeitig Sachen kompilieren lassen kannst. Und ja, im Schnitt ist es dann halt schneller. Oder Videos rendern, seitdem es die Blu-ray-Keys gibt, ist vielleicht jetzt ein Rechner ein bisschen nicht ganz so schnell dabei. Ja, und dann kannst du halt mehrere zusammenschalten. Also, wobei das wahrscheinlich wieder nicht unter diesen Begriff Cloud Computing fallen würde, sondern
eher verteiltes Rechnen.
Verteiltes Rechnen, ja.
Ja. Wie sieht es denn so vielleicht in den nächsten Jahren aus? Also gibt es vielleicht bald Betriebssysteme, die so arbeiten? Oder was kann man von den Anwendungen der Zukunft erwarten? Also ich habe gelesen, Steve Ballmer hat gesagt,
640 Kilobyte sind genug für alle, oder?
Nee, das war damals jemand anders, soweit ich mich erinnere. Und zwar, er hat gesagt, Cloud Computing wird künftig eine zentrale Rolle in der Informationstechnologie spielen. Auf dem Spiel stehe dabei nichts weniger als die Art und Weise, wie Computer benutzt und eingesetzt werden.
Ja. Das ist ganz schön buzzig. Also ich glaube nicht, dass das...
wolkig.
Genau, wolkig. Dass die Heimanwender-Betriebssysteme da irgendwie zum Zombie in der Windows-Wolke werden. Aber... viele Firmen werden halt einfach sagen, wozu jetzt ein großes Rechenzentrum unterhalten, wenn es eben diese Anbieter gibt.
Was wäre da zum Beispiel ein Beispiel? Ich glaube, IBM machen das so, ne? Die haben ja auch ihre Blue Cloud
laufen. Ja, ganz viele Dienste. Zum Beispiel Twitter läuft garantiert auch auf Amazon.
Interessant.
Also alles, was man so der an neuen Startups hat und die nicht so viel ausgeben und herumadministrieren wollen. Für die ist sowas praktisch. Aber da muss man halt aufpassen, es bleibt nicht der eigene Server, sondern es ist irgendwo immer so ein virtuelles Betriebssystem-Image.
Ja, da kommen wir auf die Sicherheit zu sprechen. Was kann man da so sagen?
Vielleicht machen wir da mal ganz kurze Musik und gehen dann mal ganz anders drüber.
Ja, klar.
on the back, 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 on the back.
Kurze Werbeeinblendung. Nächste Woche Freitag.
Machen wir wieder einen Themenabend.
In der BA über das Thema?
Erlang und die Open Telecommunication Plattform.
Und was muss man mitbringen?
Ja, ein Faible für Programmiersprachen. Ausgefallene, tolle Programmiersprachen. Und natürlich auch Interesse am Cloud Computing, denn Erlang ist eine verteilte Sprache.
Einblicke in die Praxis, über die wir heute quasi sprechen.
Ja, in etwa.
Ja, also ein bisschen. Also, wir haben ja jetzt erzählt, dass Cloud Computing eine total coole Sache ist. Also ich kann, muss mich zu Hause nicht mehr um irgendwie abstürzende Blabla Pling-Plongs kümmern.
Ich brauche zu Hause nur noch einen Bildschirm und eine Tastatur.
Naja, und ein bisschen, also schön wäre wahrscheinlich schon ein Webbrowser, der so das aktuelle Repertoire beherrscht. Im Sinne von JavaScript und Sicherheitslücken und dann klicke ich da oben einfach, was weiß ich, textschreiben.de ein und habe da die Anwendung halt im Rechner. So,
ja, die Anwendung, wie man sie kennt.
Genau, und meine ganzen Daten, die muss ich mich auch nicht drum kümmern, die landen da irgendwo in diesem Dings da.
Wie die Engel.
In dem Internet und...
Und werden dann höchstens benutzt, um zum Beispiel die Werbung auf mich abzustimmen.
Wird heutzutage auch schon gemacht. Also, wo ist der Unterschied?
Nee, und aber ich meine, ich bin gerade noch beim Vorteil und ich kann dann bei der Omi.
Ist es denn kein Vorteil?
Ja, natürlich. Also, es ist total toll, dass man nicht immer zwischen der ganzen Werbung wählen muss, sondern gleich vom richtigen Kaufreiz erwischt wird. Nee, aber ich kann dann halt irgendwo anders hingehen und egal, was das für ein Rechner ist, ich muss halt meine Daten nicht mit mir rumschleppen, ich muss nicht meine Applikation mit mir rumschleppen und ja, hab das alles wieder. Und irgendwo kümmert sich jemand drum, dass auf irgendeinem Rechner in der Welt gerade, der macht da eben gerade ein bisschen Textverarbeitung für mich oder RSS-Feed-Reader oder Mail-Programm oder. Er ist wahrscheinlich so der Webmail-Client, auch eines der ältesten oder vielleicht populärsten Anwendungsgebiete für das Ding.
So, und jetzt die Frage, warum benutzt du sowas nicht und warum hast du einen eigenen Server, auf dem du das tust?
Beziehungsweise vielleicht den Server kann man ja erstmal außen vor lassen, also was ist generell?
Nee, das wollte ich jetzt schon so spezifisch fragen.
Okay.
Na, weil ich irgendwie mal, also so ist zumindest meine Erfahrung, dass einem eigentlich kaum mal jemand wirklich was schenkt. Und wenn da jetzt jemand ankommt und sagt, hier, ich habe eine super Suchmaschine für dich oder ich habe jetzt einen Mail-Client für dich oder so, der muss ja sich auch irgendwie refinanzieren. Also der muss auch früh zum Bäcker laufen und ein Brötchen kaufen. Und da sagt er, die Bäckerei-Fachangestellte zu ihm, ich möchte jetzt ein paar Groschen von dir. Und also wird er halt ein innovatives Geschäftsmodell finden für diese Daten. Die nächste Sache ist, dass ich zumindest so ein bisschen die Einbildung habe, einen Rechner noch so weit unter Kontrolle zu haben, dass ich weiß, wer darauf zugreift. Zumindest gebe ich mir Mühe, dass es so ist. Währenddessen, wenn ich jetzt in so ein Google-Dings da meine Daten reinfallen lasse, dann... Ja, kann ich einfach nur noch hoffen, dass sich Google richtig drum kümmert. Und ja, bei Google, Android, ne, das ist so ein Knaller, Reboot in der SMS eintippen und das Ding bootet neu. Denen passieren eben auch Fehler. Oder mit ihrem Webbrowser, wo sie rumgetrönt haben, das ist jetzt sicher und alles nur wegen der Sicherheit. Und es hat, bloß weil das Ding so überraschend kam, wahrscheinlich nur einen Tag gedauert, bis da... der erste festgestellt hat, dass sie eine alte WebKit-Version, die halt exploitbar war, noch verwenden. Da gibt es halt die zwei Aspekte. Das erste ist,
das kann was mit deiner eigenen Software aber auch passieren. Also.
Genau, aber an der Stelle kann ich noch was anderes benutzen, um zum Beispiel einen Einbruch in einem Server festzustellen. Wenn ich das aber irgendwo in so einen Dienst reinkippe, dann weiß ich erstmal nicht, ist der denn wirklich verfügbar? Oder steht da gerade, wir bitten Sie um Entschuldigung, leider müssen wir gerade ein Server-Upgrade machen und kommen Sie morgen wieder? Das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, ich weiß ja nicht, was wirklich mit meinen Daten dort dann passiert. Und es ist ja nicht das Default, dass das Zeug da alles irgendwie verschlüsselt in irgendwelche Container reinfällt, sondern klar, Google, da ging ja glaube ich auch heute irgendwie eine Meldung rum, dass sie jetzt sogar TV-Werbung personenspezifisch schalten wollen. Deren Geschäftsmodell ist nun mal Personenprofile zu erstellen, dementsprechend.
Okay. Wir haben einen Anrufer.
Ja. Wir haben jetzt gerade einen.
Jetzt auflegen.
Guten Abend.
Jetzt funktioniert's.
Ja, hallo.
Stell dich mal vor.
Ja, hallo, hier ist der Benjamin. Ich wollte noch was zu dem sagen, was Elin da gerade gesagt hat. Und zwar ist es ja eigentlich ist eine schöne Sache, wenn man das irgendwo online hat. Und du sagst es aber schon, das ist richtig, dass man natürlich dem Anbieter dort nicht so richtig vertraut. Aber was man natürlich haben will, ist, dass man dort die Verfügbarkeit sozusagen immer hat. Und da müsste man sozusagen jetzt einfach nur noch aufrufen an alle Hacker da draußen, schreibt coole Tools, dass das sozusagen dort verschlüsselt abgelegt wird. Ich kann mal ein Beispiel dazu sagen. Es gab eine Belegarbeit an der TU, da hat jemand einen IMAP-Server geschrieben, der transparent einem die E-Mails verschlüsselt, die man auf Google Mail ablegt. Das heißt, man hat seinen IMAP-Server lokal und der verschlüsselt einem alle E-Mails, die man da reinsteckt und legt die auf Google Mail ab. Und so hat man sozusagen von überall auf der Welt seine E-Mails zum Abrufen bereit und hat nur seinen transparenten IMAP-Proxy dazwischen.
Du benutzt das dann als verschlüsselten Datencontainer?
Genau, sozusagen. Und man bräuchte...
Aber du benutzt nicht mehr die eigentliche E-Mail-Funktionalität, ja?
Na doch, man benutzt den IMAP als Proxy.
Und aber sendest und empfängst du Mails darüber?
Man nimmt es im Prinzip als Archiv. Das heißt, ich empfange meine Mails und dann stecke ich die da rein und kopiere die dann.
Also nur ein Datencontainer. Aber du kannst ja nicht immer vom lokalen Rechner aus E-Mails versenden, weil das wird dann oft als Spam erkannt.
Ja,
also praktisch.
Natürlich braucht man dann irgendwo noch einen E-Mail-Server, der dann irgendwo steht, über den man irgendwas schicken kann. Aber zumindest so als Archiv ist das eine nette Idee. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte irgend so einen Proxy, der mir über Fuse, über den ich in ein Dateisystem reinmounten kann und dann mountet mir das irgendwo im Web das Ganze und das verschlüsselt mir das dann, ist das eigentlich eine schöne Sache.
Klar, das gibt's ja heute schon. Aber du willst, kommen wir nochmal zurück auf E-Mail, du willst trotzdem noch E-Mails empfangen und versenden und dazu brauchst du irgendwo einen Anbieter, wenn du nicht deinen eigenen Server hast.
Ja, na klar, irgendwo brauche ich mal jemanden.
Und genau dieser Anbieter kann zumindest, auch wenn du die E-Mails selbst verschlüsselst, die Metadaten auslesen, also mit wem du kommunizierst.
Ja, es sei denn, ich nehme halt eine Mix-Kaskade dazwischen.
Ah.
Über Mix-Minion oder sowas.
Erklär mal, wie das funktioniert kurz.
Oh, Mix-Minion. Auch wenn das jetzt nichts unbedingt mit Cloud-Computing zu tun hat. Na, das ist im Prinzip wie, wenn ich meine E-Mail an drei Leute schicke, also an drei Leute nacheinander. Ich tue die in drei unterschiedliche Briefumschläge rein und schicke die sozusagen an, also eigentlich soll sie sozusagen an den Peter gehen und ich schicke sie aber vorher an den Joe und der kriegt einen Briefumschlag, macht den auf und da steht, schick mal das hier bitte weiter an den John und der John kriegt wieder einen Briefumschlag und da steht dann drauf, schick das bitte dem Peter und der Peter kriegt dann die richtige eigentliche E-Mail.
Ah, so wie Onion Routing.
Genau, so wie Onion Routing nur für E-Mails.
Ah, das ist bekannt von Tor, das Prinzip.
Genau.
Und benutzt du das produktiv?
Nee.
Warum?
Weil, wie alles in der Welt, wenn es zu viel Anonymität kommt, dann ist es zu kompliziert. Außerdem, ja, müsste man dann, um es richtig zu machen, sozusagen immer alles verschlüsseln. Und wir kennen das ja, wer hat mehr als 10 E-Mail-Kontakte, mit denen er die alle GPG benutzen, also das sind wahrscheinlich insgesamt 10 und mit 50 will man insgesamt E-Mails schreiben, also da sind die meisten dann auch dabei, die sowieso noch nicht mal GPG benutzen und dann hat man sowieso verloren.
Hier, ich muss dich jetzt leider mal abwürgen, weil uns gleich dieser Piratensender hier wieder vom Sender nimmt. Wir können ja einfach mal eine Sendung darüber machen. Anonymität und so diese ganzen Dienste, Yaptor und andere Mixkaskaden und sonst Krimskrams. Wärst du mit dabei?
Ja, klar.
Cool.
Danke für deinen Anruf.
Okay,
danke dir.
Ciao, schönen Abend noch.
Ciao. Dir auch, tschüss. Worüber wir noch ganz kurz reden wollten, wir hatten die Frage gekriegt bei uns im Chat, die Dezember-Sendung. Wir machen das so wie im letzten Jahr, wir zeichnen es auf und dann wird es hier irgendwie wieder verschludert und die Sendung...
Gibt es aber auf jeden Fall zum Download auf www.c3d2.de.
Am 23. ist es dann. Wir weisen nochmal auf den Themenabend hin, nächste Woche Freitag in der BA.
Genau.
Und
wann geht's los?
Ja, 20.